einen Migrationshintergrund? Kommst du oder deine Eltern aus einem anderen Land? Möchtest du dich besser verstehen? Dann mach dich mit uns auf den Weg.
Hier sprechen wir über alles rund um Mama mit Migrationsgeschichte. Du hörst Interviews, wir schauen auf den wissenschaftlichen Diskurs und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu inspirieren, und wir freuen uns, wenn du ihn ein Stück mit uns gehst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nah und Doch so Fern. Heute möchten wir Merangis Geschichte hören, wo sie herkommt, wie sie aufgewachsen ist, wie sie nach Deutschland kam und ja, wie der ganze Prozess, ihr Prozess war, seit sie hier in Deutschland ist. Liebe Merangis.
Hallo zusammen, ich grüße alle ganz herzlich.
Erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen?
Ich komme aus Duschanbe, das ist die Hauptstadt von Tadschikistan. Das Land liegt in Zentralasien. Das ist ein sehr schönes Land, grünes Land, viel Gebirge, Wasser, freundliche, nette und gastfreundliche Menschen. Du warst ja da, Maya.
Ja, ich war da. Es ist wunderbar. Ich will wieder hin.
Fliegen wir zusammen?
Die ganze Zeit, dass wir wollen, dass ich hin will.
Fliegen wir zusammen.
Genau.
Ja, schönes Land.
Ja, genau. Und du hast ja zwei Geschwister.
Ja, ich habe zwei Geschwister. Und mein Vater ist Arzt vom Beruf. Meine Mutter ist Lehrerin. Als ich geboren war, war mein Heimat gehörte noch zu der Sowjetunion. Und meine Kindheit dort habe ich schon von meiner Kindheit habe ich das Leben mit anderen Kulturen und anderen Religionen genossen. Ich erinnere mich, wir hatten auch Nachbarn russischer Abstammung, wir hatten Kasaken, wir hatten Kirgisen, wir hatten Menschen, die aus Korea kommen, und verschiedene Religionen kamen auch aufeinander zu, Muslime, christliche Orthodoxen, Juden, und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. In meiner Kindheit habe ich gesehen, wenn Tadschiken Feste hatten und Feiern hatten, da waren immer auch andere eingeladen. Sie waren also in einem Fest, man konnte sehen, da waren Russen, da waren alle Nachbarn, die da waren. Sie waren eingeladen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand nicht zugehörig ist. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Abends vor allem, das merkte ich erst, als ich hier war, was für ein Schatztum auch mein Heimatland hat, weil dieses Gefühl der Zugehörigkeit in der Nachbarschaft habe ich auch gesehen, als abends war, als Frauen ihre Kinder ins Bett gebracht haben, ihre Männer zu Hause waren, dann sind sie rausgegangen, und da haben wir Bänke vor den Wohnhäusern. Da sitzen sie und plaudern sie über ihren Alltag, über die Sachen, die sie erlebt haben. Und das ist ein Austausch, ein sehr lebendiger Austausch. Manchmal ist das bis 1 Uhr Nacht da. Und manchmal, also meine Oma störte das mittlerweile, dann sagte sie, ich nehme jetzt einen Eimer Wasser und gebe auf diese Frauen, ist sowieso Hochsommer. Gut, und dann gehen sie endlich nach Hause.
Oh Mann. Ja, ich denke, wenn du das so erzählst, denke ich, das ist, glaube ich, auch so ein Ding von, wir denken hier, wir haben keine Zeit, ne? Wir sind irgendwie immer so, ich weiß gar nicht, ob das so ein unbedingt kulturelle Sache ist, aber dieses in unserer Gesellschaft heute hier, denke immer, oh Mann, wir haben gar keine Zeit. Und ich, weil ich sehe das mit meinen Nachbarn, wir sagen immer, oh, uns, ja, wir müssen uns treffen, weil das ist auch immer so schön, wenn wir uns treffen und sitzen und erzählen. Und im Alltag finden wir so selten die Zeit dafür, ne? Und das ist eigentlich so ein schönes Ding von, der Tag ist zu Ende und wir verbringen eine gesellige Zeit miteinander, ne? Das ist sehr schön.
Und aus heutiger, jetziger Perspektive denke ich, dass diese Frauen im Grunde genommen eine Therapie da haben. Sie reden ja über ihre Sachen, sie tauschen sich einander aus, miteinander aus, sie geben einander Tipps und beraten auch. Es findet alles in solchen abendlichen Gesprächen statt.
Ja, ja, schön.
Und man weiß, die Frauen wissen auch, welche Probleme welche Frau beschäftigen. Wenn jemand krank ist, dann bekommt man Essen nach Hause. Also das sind die Vorteile von so einem nachbarschaftlichen Zusammenhalt.
Mhm. Aber man ist nicht alleine, ne? Das ist wirklich
man schön. Ist nicht alleine, genau. Mhm. Man ist da immer, man hat das Gefühl, man ist geschützt in so einer Gruppe.
Mhm. Und wie alt warst du, als du deinen Mann kennengelernt hast?
Ich war 20. Ich habe ihn in Tadschikistan kennengelernt. Mein Mann kommt ursprünglich aus Afghanistan, aber zu dem Zeitpunkt hat er schon lange in Deutschland gelebt. Und seine Familie auch. Er spricht Farsi, ich auch. Und dadurch, dass in Afghanistan Krieg herrschte, und mein Mann flog dann nach Dushanbe, wenn er das Gefühl der Heimat haben wollte, wenn er sich danach sehnte, flog er nach Tadschikistan. Und er sagte mir, immer wenn ich in Dushanbe bin, habe ich das Gefühl, ich bin in Afghanistan vor dem Krieg. Genau, wir haben uns da kennengelernt. Wir haben dann beschlossen, unser Wohnort nach Deutschland zu verlegen, da wo er aktuell lebte. Und zu dem Zeitpunkt, ich denke, ich war zu jung und die Folgen und Konsequenzen und auch Perspektiven waren mir nicht so ganz bewusst, die mit diesem Umzug stattfinden werden. Dass diese Entscheidung war mit Leichtigkeit getroffen. Und aber nachhinein, als ich hier war, habe ich gesehen, ich habe jetzt eine Perspektive einerseits, die mir eröffnet wurden, aber andererseits habe ich realisiert, erst hier, dass ich meinen Netzwerk, meine Familie, meine Freunde, meine Heimat nicht mehr so oft sehen werde. Und einige Freunde habe ich von mir sogar verloren, weil ich über die Jahre diesen Kontakt nicht mehr aufrechterhalten konnte durch Distanz und die Jahre. Ja, das ist ja schon mal ein Verlust, was man dann erlebt.
Das heißt, du kamst dann, ihr habt dort geheiratet oder hier?
Wir haben dort geheiratet. Und dann aber auch hier zweimal.
Zweimal. Und du kamst dann hierhin nach Deutschland. Und wie war das für dich?
Erstmal habe ich mit allen Sinnen wahrgenommen, dass etwas ganz Neues auf mich zukommt. Das Klima, also erstmal habe ich mich sehr über den Regen hier gefreut. Ich habe gesagt, was für ein wunderbares Wetter gibt's hier. Weil wir haben da knallige Sonne. Im Sommer und ich habe mich gefreut, dass hier das Wetter so frisch und regnerisch ist. Aber jetzt freue ich mich nicht mehr über den Regen so sehr wie damals. Also ich freue mich, wenn wir sonnige Tage haben hier auch, wie anderen es tun. Ja, ich habe, also das Klima war anders, die Sprache war anders, das Verhalten war auch, sage ich mal, anders. Also in meinem Heimatland sagen wir nicht Herr oder Frau sowieso, wir sagen Schwester, Bruder, Tante. Es ist ziemlich einfach. Die Gesellschaft in meiner Heimat, sie funktioniert sehr einfach. Und hier diese, erstmal habe ich wahrgenommen, ah, okay, jetzt muss ich Menschen mit Frau und Herr ansprechen. Hier gibt es diese wie heißt, respektvolle Distanz. Jetzt heißt jetzt nicht so, dass da kein respektvoller Distanz gibt. Nein, das meine ich jetzt nicht. Nur da ist viel einfacher. Die Kommunikation ist viel einfacher.
Aber du kamst ja dann hier hin und konntest zum Beispiel die Sprache nicht.
Nein, ich konnte tatsächlich die Sprache nicht. Ich konnte guten Tag, zwei Wörter. Und habe dann angefangen, die Sprache zu lernen. Ich habe mir immer im Hintergrund, ich hatte auch eine Freundin hier, sie war auch Tadschikin und ihr Mann war ein Deutscher. Und ich habe dann im Hinterkopf gehabt, bestimmt wird sie die Sprache viel schneller lernen, weil sie zu Hause auch einen Muttersprachler hat. Und ich mit meinem Mann, wir haben auf die Mutter, auf Persisch gesprochen und haben das auch genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass trotz der Tatsache, dass man zu Hause keinen Muttersprachler hat, kann man trotzdem sich Input, einen sprachlichen Input in anderen Orten holen. In den Kursen, man kann sich Bücher, Hörbücher anhören, Radio, bei mir lief immer Radio von Morgen bis Abend, ich habe immer Radio gehört, am Anfang habe ich kaum was verstanden, aber je mehr, nach einem Monat, nach einem Jahr, habe ich begonnen, vieles zu verstehen. Also gezielt dann mehr sprachliche Inputs von woanders geholt, um die Sprache schnellstmöglich zu lernen.
Ja.
Ja, und mit meinem Beruf, das ist ja auch so, wenn man in das neue Land kommt. Bei mir war es so, dass ich meinen Beruf, ich habe auf Lehramt in meinem Heimatland studiert. Ich konnte meinen Beruf erstmal nicht ausüben, weil ich
in Deutschland.
In Deutschland, genau.
Mhm.
Und aber ich habe das Ziel gehabt, dass ich einen Beruf haben muss. Also ich konnte mir anders nicht vorstellen. Und dann habe ich angefangen, diesen Bildungsweg mir selber so zu zeichnen. Was mache ich zuerst, was mache ich danach und so weiter. Aber auch hier habe ich Hilfe gebraucht, erstens meiner Familie. Sie haben mir auch Halt gegeben hier und ich muss diesen Mann erwähnen, Herr Müller-Solger, du kennst ihn, Maya. Also ich werde die Dankbarkeit zu ihm, ich denke, mein ganzes Leben in mir tragen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Deutsch gelernt habe, war er pensioniert und er hat sehr viel Zeit in mich investiert, um mir die deutsche Sprache beizubringen, wie ich auf Deutsch Texte verfasse, wie ich dann mein Studium gestalte und meine Hausarbeiten gelesen und seine Meinung gesagt. Ich bin ihm sehr dankbar und auch nach Jahren jetzt, wenn ich einen Text verfassen muss, habe ich immer im Hintergrund seine Stimme, die mir so zuflüstert.
Also so er war dein großer Unterstützer quasi.
Unterstützer, was die Sprache anging und was auch Berufsfindung. Der war Unterstützer. Daher empfehle ich jedem, der diesen Weg macht, sich auch Unterstützer zu suchen. Weil alleine ist das nicht einfach. Es ist machbar, aber nicht einfach.
Wie hast du ihn denn kennengelernt?
Wir waren Nachbarn und meine Schwiegermutter hatte damals eine Änderungsschneiderei und er war Kunde bei ihr. So sind sie ins Gespräch gekommen und dann bin ich erstmal zu seiner Frau gegangen, dann zu ihm. Also die Familie hat mich unterstützt. Ich
ja,
pflege immer noch die Freundschaft zu ihm. Und jetzt nachhinein denke ich, dass ich auch das, was er mir gegeben hat, auch geben muss, damit die andere diese Hilfe bekommen, um ihren Weg zu finden. Also diese Hilfe weitergeben.
Ja, das ist so toll, ne, wenn man einfach Unterstützung hat von Leuten, die sich gut auskennen, die das System kennen, die wissen, wie alles funktioniert in einem Land.
Ja, ich erinnere mich, als ich zu ihm kam, sagte mir, welchen Beruf möchtest du haben? Ich habe gesagt, ich möchte auch Lehrerin werden, wie in meinem Heimatland. Der schaute mich an und sagte, das ist schon nicht einfach, Mädchen, was du dir vorgenommen hast.
Oh Mann. Ja, schön. Oh Mann. Ja, toll.
Und wir haben das, also es war ein Projekt für ihn, für mich, und wir haben das auch gemacht. Es war auch tolle Zusammenarbeit mit ihm. Genau, und dann kam Studium, was auch, finde ich, wenn man jetzt die als Migrant der ersten Generation in die Vorlesungen, in die Seminare geht, was auch nicht einfach ist. Ich habe dann bei mir Kommilitoninnen gehabt, die perfekt Deutsch sprachen, die perfekt sich austauschen, ausdrucken können, wo ich gedacht habe, so kann ich niemals. Mhm. Was auch einerseits einschüchtert einen. Und ich habe anfangs in Seminaren nichts gesagt, bis eine Dozentin mich zu sich gerufen hat. Sie sagte, sie müssen reden, egal was, egal wie.
Egal was.
Hauptsache, sie reden, damit diese sprachliche Blockade erstmal gelöst ist.
Ja. Ja.
Genau, ja, das Studium hier, total, für mich war das total interessant. Ich habe das genossen, das Studium hier.
Ja, schön. Und dann hast du ja auch Kinder bekommen.
Genau, dann habe ich Kinder bekommen. Das war dann auch eine andere Herausforderung, die auf eine, die auf mich kam.
Aber wie hast du dich gefühlt in dieser ganzen Zeit? So dieses Findungsprozess ist also total toll, dass du die große Unterstützung hattest von Herrn Müller-Solger und der ganzen Familie. Aber wie ging es dir dabei? Weil das ist ja auch kein einfacher Weg.
Es ist kein einfacher, es ist sehr challenging. Es ist eine Herausforderung ohne Ende. Körperliche Herausforderung, es ist auch emotionale, psychische Herausforderung, weil ich war dann auch Mutter und ich musste nach Köln fahren und dann musste ich um 5 Uhr morgens aufstehen, Kind fertig machen, selber dahin fahren. Manchmal bin ich von Köln zurückgekommen, habe sie vom Kindergarten abgeholt, zu meiner Schwiegermutter gebracht und wieder nach Köln gefahren. Manchmal waren das sehr, sehr volle Tage. Ich denke, man muss da eine richtige Einstellung haben. Ich hatte eine produktive Einstellung haben. Meine Einstellung war, ich war offen und neugierig. Ich wollte neue Sachen lernen, immer noch. Und ich hatte ein Ziel vor Augen. Das Ziel war, dass ich einen Beruf habe. Ich wollte auch, dass meine Kinder eine Mutter haben, die einen Beruf hat, auch als Vorbild. Und diese Einstellung hat mir geholfen. Also man muss in sich selbst schauen, dass man wirklich eine produktive Einstellung hat.
Ja. Und dann hast du ja das Studium geschafft,
genau.
Warst im Referendariat und arbeitest ja jetzt auch als Lehrerin.
Genau. Und diese meinen Background finde ich auch jetzt hilfreich für meinen Beruf.
Und wie ist das heute? Fühlst du dich zu Hause in Deutschland?
Ich muss sagen, dass ich mich in Deutschland wohlfühle und für vieles dankbar bin. Aber es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich mich komplett deutsch fühle und wie zu Hause fühle. Das ist nicht so. Und ich denke, von einem Mensch aus der ersten Generation ist das auch zu viel verlangt. Ich muss sagen, mit dieser Frage habe ich mich so lange befasst und wir haben mit dir Folgen gemacht. Nach diesen Folgen habe ich dann geschafft, diese Frage für mich zu beantworten. Und zwar, Ich habe auch ein Buch gelesen, es heißt Persönlichkeitsanteile. Es ist ein psychologisches Buch, aber irgendwie bei der Beantwortung dieser Frage hat mir dieses Buch geholfen. Ich denke, ich habe einen starken Anteil in mir, das an meine Heimat ganz stark verbunden ist. Und die Heimatenergie braucht und meine Heimat gehört zu den wichtigsten Kraftorten für mich, wo ich Kraft tanke, Energie tanke, Akku lade. Also ich merke auch, dass in mir bestimmte Anteile sind, die eingedeutscht sind. Und auch Werte, die deutsche Werte sind mir sehr nah geworden sind. Also ich denke, eine Identität oder die Identität gibt es bei mir persönlich nicht. Ich habe mittlerweile eine Mischidentität.
Wenn du nach Tadschikistan kommst, also es gibt ja auch immer diese Theorie, dass wenn man 7 Jahre weg war aus seinem Heimatland, man in ein neues kommt, weil das Land an sich hat sich verändert und man selber hat sich verändert und man ist nicht zusammengegangen, also ging das in verschiedene Richtungen. Fühlst du dich, wenn du da bist, 100% zu Hause?
Ich fühle mich zu Hause, aber ich merke, dass ich zu bestimmten Dingen, zu bestimmten Themen anders stehe und anders denke. Und das, ich habe immer gedacht, wenn ich das Land verlasse, also ich weiß, dass das Land sich bewegt und verändert, aber ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt zurückkehre, also mit meinem Unterbewusstsein ist es alles so wie früher. Das sind diese Bäume, da sind diese Luft, da sind diese Menschen und sie denken alle so. Und das sind solche Strukturen und so weiter und so fort. Und als ich aber zurückkam, habe ich gesehen, das Land, habe ich realisiert. Also in der Theorie wusste ich es, aber wirklich mit allen Sinnen realisiert, dass das Land sich verändert, genauso wie ich.
Du hast mir ja neulich erst erzählt, dass ich Duschanbe nicht mehr erkennen würde, weil es sich so sehr verändert hat, ne? Die Stadt ist viel moderner geworden, oder wie
Viel
immer man es nennt.
moderner, genau. Ich habe mich gewohnt an Duschanbe, wo diese vierstöckige Häuser waren. Wir haben auch hohe Häuser, aber so im Zentrum ist das vierstöckige Häuser viel gewesen, viel grün. Und heute, also das war, ich habe letztens nicht erkannt. Ich dachte, ich bin in Dubai. Also es ist jetzt für das Land ist das positiv. Ich habe nur diesen krassen Unterschied gemerkt, dieser Veränderung, womit ich selber erstmal klarkommen musste. Und dann sehnte ich mich eher an die Ecken, an die Straßen, die noch nicht bebaut wurden, und ein bisschen von damals noch mitzubekommen, zu spüren. Aber die Menschen und so, die, auch wenn ich schon im Flughafen bin, und dann merke ich schon, aha, die Menschen sind einfach, das ist noch da.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, und wie ist das für dich? Also, du lebst ja quasi zwischen den Kulturen irgendwie. Und was ist wichtig für dich, was du deinen Kindern mitgibst? Hast du bestimmte Erwartungen, die vielleicht nicht dem entsprechen, wie das hier so ist? Das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, ne? Jede Familie hat ihre eigenen Werte, ihre eigenen Traditionen, aber so Sachen, fallen dir Sachen auf, die einfach für dich ja, anders sind oder
Also ich denke, ich habe es gebraucht zu verstehen, dass ich hundertprozentig meine heimatliche Werte von meinen Kindern hier nicht verlangen kann. Das ist nicht gesund für die Kinder und das funktioniert nicht. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich lange gebraucht. Ich weiß, dass ich mit meiner Tochter, als sie ein Jahr alt war, wir sind gef nee, sie war älter, ich glaube, sie konnte schon sprechen, ungefähr 3. Und wir sind in die Heimat geflogen und ich habe ihr im Flugzeug, wir fliegen nach Hause. Und dann waren wir da eine Woche. Nach einer Woche hat sie mir gesagt, Mama, ich will nach Hause.
Ja, für die Kinder ist es anders.
Ich habe realisiert, es ist meine Heimat, aber das ist nicht die Heimat meines Kindes. Das muss ich einfach akzeptieren. Sie ist hier geboren, sie hat hier ihren Freundeskreis, ihre Schule. Sie, ne, sie, das muss man einfach annehmen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich ihr beibringe. Es ist ein Angebot. Also aufzwingen, das geht nicht. Das verursacht nur Stress zwischen Kindern und Eltern. Es ist ein Angebot. Ich lebe das vor, zum Beispiel Gastfreundlichkeit. Ich lebe ihr vor, dass man vor allem die Älteren, also die älteren Menschen gut behandelt, den älteren Menschen hilft, sich ein offenes Ohr dafür hat, was die älteren Menschen brauchen.
Hilfe! Ich mache komische Geräusche im Hintergrund, weil Marie reinkommt. Und ich sage, nein, ich nehme einen Podcast auf.
Hallo Mariechen, schön,
hallo.
Dich zu
sehen.
Anyway, rede bitte weiter.
Ja, also diese Werte lebe ich vor. Und wo ich das lebe ich vor und hoffe, dass sie das übernehmen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass es funktioniert. Was ich natürlich dann, ja, das Einzige, was ich autoritär so verlange, ist, dass sie lernen. Lernen, dass sie die Zeit in ihre Bildung investieren und dass sie auf diesem Weg vorankommen.
Ja. Liebe Meranges, ich glaube, wir werden noch viel sprechen über dich und deine Erlebnisse, auch vielleicht im Vergleich zu dem, was mit bei anderen ist und auch in Bezug auf das, was die Wissenschaft sagt und was wir sonst noch alles hier vorhaben. Aber ich danke dir erstmal, glaube ich, ganz herzlich.
Gern geschehen. Und ich danke auch den Zuhörern für das Zuhören. Ich hoffe, dass es jemanden vielleicht auf ihrem Weg hilft und hilfreich ist. Wer weiß. Und ich freue mich auch auf die anderen Folgen. Vielen Dank, Maya, an dich auch.
Ja, und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss!
Tschüss!
Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.